Robert.
Weißt du was?
Wetten.
Es ist schon wieder Sommer.
Es ist
der vierte Sommer unseres Podcasts. Man muss ja mal ganz ehrlich sagen, liebe Leute, da draußen, ich habe auf der Fahrradherfahrt drüber nachgedacht und dachte so, normalerweise haben wir ein Sommerloch, haben wir dieses Jahr auch tatsächlich endlich mal. Und dann im Herbst und Winter ist immer viel los, dann haben wir Awards-Season und dann im Frühjahr kommen nochmal so ein paar Blockbuster und dann im Sommer gehen wieder alle in Urlaub und dann ist frei. Aber diese vier Sommer, die wir jetzt Podcast machen, war alles immer anders, als es sonst immer davor war. Sommer 1, Pandemie, da ging gar nichts. Sommer 2, Blockbuster haben sich gestaut wie bescheuert so Ende oder nach der Pandemie. Sommer 3, Doppelstreik in Hollywood. Nummer 4, ja, wo sind denn die Filme? Jetzt siehst du, wie sich alle nach dem Streik neu positionieren und wir wahrscheinlich 2025 und 2026 richtig viele Filme kriegen. Die Woche ist eine IMAX-interne Präsentation an Investoren geleakt und die sind packed für 25 und 26, weswegen ja auch der Dune 3-Starttermin geleakt ist. Hast du mitbekommen?
Ja, den glaube ich halt nicht.
Doch, der ist jetzt safe.
Nee.
Das war eine IMAX-Präsentation.
Schwöre ich dir, dass der nicht kommt.
Das Ding, das stand. IMAX hatte das intern für Investoren und abgeschlossene Präsentation steht Denis Villeneuve Dune Untitled Warner Project.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein. Ich habe das auch gelesen und habe da auch in einem Forum schon mit rumdiskutiert. Der wird nicht kommen zu dem Datum. Ich bin bereit, die nächste Wette
einzugehen. Nächste Wette. Dezember 2026.
Weil Denis Villeneuve meinte, dass er noch einen anderen
Film
vorher
macht.
Ich
weiß, aber es ist nicht mehr, glaube ich.
Es gibt darüber keine Info. Keine. Es gibt keine Info, es gibt nur dieses geleakte Datum, es gibt keine Info darüber.
Na und Warner hatte schon vor 2 Monaten eine eigene Liste mit Untitled Denis Villeneuve Event Movie auf dem gleichen Datum. Und Event Movie, das kenne ich von anderen Studios, sind Tentpole-Filme.
Der hat nicht mal zugesagt öffentlich. Es gibt nicht mal eine öffentliche Bestätigung von ihm, dass er das tatsächlich
macht.
Oh,
Wette. Dezember 2026, ja. Dune Messiah oder wie auch immer der heißt.
Wird nicht kommen.
Kommt.
Habt ihr hier zum ersten Mal gehört.
Das sagt der gleiche Mann, der meinte, ein Barbie-Film? Glaube ich nicht.
Ja, das ist ja jetzt, jetzt holst du die alten Kamele
naja, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo ich das zweieinhalb Jahre vorher sagen kann. Ich finde,
dieser Sommer ist wirklich eine Qual. Ich habe jetzt auf der Fahrt hierher geguckt, witzig, dass wir auch beide geguckt haben, und es ist wirklich katastrophal. Im September gibt es eine Woche, da ist das Highlight der Startwoche ein neuer Uwe Ochsenknecht-Film. Und
dieses Ironie irgendwas,
ja,
oder?
Ja, irgendwas. Und dann kommt Die wilden Mäuse. Das ist irgendeine deutsche Animation oder Spanisch, keine Ahnung. Es ist ein Drama. Am Mittwoch fahre ich in den Urlaub, mal kurz.
Ja.
Wir haben keine Pressevorführung von Trap.
Du fährst in eine Region, wo es gar keine YouTuber gibt, ne?
Lissabon.
Ich wollte Portugal sagen, aber ist doch alles voll von YouTubern.
Sind da so viele?
Ja, Madeira. Madeira ist doch
ja,
so voll.
Ja, Madeira, aber...
Ich meinte, Mann, okay, nein, Lissabon nicht, David. Ich finde es krass, weil Lissabon im Juli stelle ich mir vor wie 45 Grad im Schatten.
Es sind gerade 33. Ich hasse ja Hitze. Ich mache das wirklich nur, wenn meine Frau, die Kleine, das unbedingt sich wünschen. Meine Frau meinte so gestern, als ich gebucht habe, weil die sind da hingefahren ohne mich. Üblicherweise machen sie das einmal pro Jahr, dass sie ohne mich in den Urlaub
fahren. Sagen sie dir vorher Bescheid?
Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich komme nach. Und dann meinte meine Frau, na und freust du dich jetzt, wo du gebucht hast? Ich so, nein. Ich finde alles daran grauenhaft und ich bekomme jetzt übelst ins Rödeln, weil ich gleichzeitig noch 2 Videos machen muss und ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe keine Ahnung, weil Trap, wie gesagt, haben sie nicht gezeigt. Der neue M. Night Shyamalan-Film wird gerade schon fröhlich verrissen. Das soll wohl übelster Quatsch sein und ich nehme an, dass Warner Brothers den deshalb gar nicht der Presse
zeigt. Zeigt der Presse nicht. Also wir haben jetzt Dienstag die Aufnahme, da kommt auch keine PV-Einladung mehr.
Nee, deswegen, ich werde wahrscheinlich auch nächste Woche nicht drüber sprechen können, weil ich erst Montagabend wiederkomme und wenn wir den Podcast am Dienstag machen.
Wenn ich dich kenne, guckst du den in Lissabon irgendwo an einem Abend.
Wenn es ein englisches Kino gibt, mache ich das.
Aber klar gibt es das. Ist doch OV gibt es doch fast in jedem Land mehr als in Deutschland.
Dann ist das sogar eine richtig gute Idee. Dann würde ich das machen.
Ja, lernst du auch mal neue Kinos kennen. Ist ja ganz cool.
Dann reden wir auf jeden Fall dann darüber. Ey, Robert, ich habe mal wieder was gemacht.
Also ich wollte gerade noch für dich Ideen sammeln mit den Leuten. So. Was könntest du für ein Video machen?
Ja, ich habe vorhin schon überlegt, mache ich eine Vorschau, aber ich will keine Vorschau machen auf die üblichen...
Du lädst einfach nur ein Werbeplacement hoch, ohne irgendwas.
Nur ein Werbeplacement?
Einfach eiskalt.
Also ich muss ja auch einen...
Unser Cutter sagt Daumen hoch.
Ja, Daumen hoch. Naja, ja, okay, dann mache ich das. Du, ich habe einen Trivia für dich.
Nee.
Doch.
Was ist los?
Wir reden heute über die Comic-Con, die war letztes Wochenende und da gab's...
Nein, die San Diego Comic-Con.
Entschuldigung.
Die tourt das ganze Jahr.
Stimmt, gibt's
muss
ja
man zusagen, weil die in Brasilien sind noch krasser, die Events teilweise, als die in San Diego.
Ja?
Und die ist das weiß immer keiner. In Südamerika ist die größte Comic-Kultur, soweit ich weiß, der Welt.
Habe ich mal erzählt, dass ich da eingeladen wurde, ne?
Das ist aber die CCXP Brasilien, glaube ich, ne? Ach
so, irgendwo
war ich... Es gibt auch eine Comic-Con in Brasilien,
ich. War eingeladen zu irgendeiner dieser Messen, ich glaube du auch, oder irgendjemand, den ich kannte. Und dann habe ich gemeint, finde ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Und dann haben die uns aber schon geschickt so Warnhinweise. Informiert euch mal über die Sicherheitsvorkehrungen. Und dann habe ich mal geguckt auf der Seite des Auswärtigen Amtes bezogen auf Rio. Und da standen so Sachen wie, wenn Sie im Taxi sitzen, kurbeln Sie an der Ampel immer das Fenster hoch, damit Sie nicht ausgeraubt werden. Wenn Sie die Straße runterlaufen. Und da dachte ich so, nein. Ich bin jemand, der hasst Urlaub auch deswegen.
Ich war ja in Rio für Narcos, erste Staffel, erste Folge. Da bin ich hier von Straight Outta Compton in den Flieger mit Gina nach Rio, wo wir dann Wagner Moura und... Ist da nicht Pedro Pascal?
Ich glaube, ja,
Pedro. Da haben wir alle im Kino. Noch absolute No-Names. Reihe vor uns in Rio. Premiere, erste Staffel Narcos. Und da aber auch, wir sind so die Copacabana lang, ganz gechillt, so hoch runter zum Zuckerhut und so. Und hatten dann am nächsten Tag noch so Touri und Kram. Ich habe mich auch übrigens gewundert, warum die Tauben so bunt sind in Rio. Ich merkte, ah nee, sind hier alles Papageien.
Die bunten Tauben.
Und auf jeden Fall... hat uns dann so die Touristenführerin gesagt, sag mal, seid ihr bescheuert, die können nicht die Copacabana langlaufen. Wieso, was denn? Weil es überall Warnungen gibt, wenn ihr überfallen werdet, weil das sehr wahrscheinlich ist, lasst alles, was ihr habt, am Strand liegen, legt es in den Sand und geht ins Meer. Ja. Geht ins Meer, damit ihr nicht abgestochen werdet oder so. Und tatsächlich hat mich auch an einem Tag einer mit so Dreck beworfen, damit er dann die Hose sauber machen kann, um Geld zu bekommen.
Ja.
Richtig, richtig weird. Richtig unangenehm. Wahrscheinlich tue ich damit Brasilien Unrecht, aber Rio war... einfach nicht geil.
Ja.
Wirklich nicht geil.
Also haben wir schon ein schönes andere Länder-Shaming gemacht. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, wir reden heute unter anderem über die Fantastic Four. Und da wollte ich dich fragen, weißt du eigentlich die genauen Hintergründe? Du kennst ja bestimmt die Geschichte von dem Fantastic Four-Film, der nie released wurde.
Irgendeiner noch weit vor dem 2005er, in den 90er Jahren.
Genau, die möchte ich dir jetzt erzählen. Es gab einen Mann, vielleicht hast du den Namen schon mal gehört, Bernd Eichinger, einer der größten deutschen Produzenten. Der ist irgendwie in den 80ern, 1983 ist der zu Marvel gegangen und hat gesagt so, ich hätte gerne eine Option für die Fantastic Four. Option, haben wir hier schon mal erklärt, ist nicht, du kaufst die Rechte und hast dann im Grunde die Möglichkeit, alles damit zu machen, sondern du kaufst dir quasi das Recht, mit dem Film etwas zu machen, aber... wenn du das nicht bis zu einem gewissen Zeitraum erledigt hast, dann...
Im Grunde eine Reservierung.
Genau, dann diese Reservierung wird aufgelöst, wenn du die nicht nutzt. So, und diese
ich weiß, was jetzt kommt, aber...
Genau, 1986 hatte er da für $250,000 hat er die Rechte an Fantastic Four bekommen und hat es irgendwie, er hatte mit mehreren Studios gesprochen, Warner Brothers unter anderem, alle hatten so Budget-Concerns, haben also gesagt, boah, also wenn das... was du hier planst, umgesetzt werden soll, das wird zu teuer. Allein Johnny Flame, also diese Flamme originalgetreu umzusetzen oder das Ding, ist nicht einfach. So die Effekte, das ist ein sehr effektlastiger Film. Und dann näherte sich das Jahr 1992 und am 31. Dezember 1992 endete diese Option. Und Bernd Eichinger kam nun ins Struggeln, weil er gesagt hat, was mache ich nun? Ist nochmal zu Marvel gegangen, zu Stan Lee und hat gesagt, ey Stan, wie sieht's aus? Ich hätte gerne eine Verlängerung. Und die haben gesagt, nein, machen Sie nicht. Zu dem Zeitpunkt war Marvel ja noch nicht dieser Household Name. Ich glaube, sie sind auch gerade mitten in dieser Krise in den 90ern gewesen. Das war ja so diese große, die Comicblase ist geplatzt. Ist, glaube ich, kurz darauf passiert, aber die Zahlen gingen schon nach unten. Und Bernd Eichinger hat dann gesagt, was mache ich jetzt? Und zu wem gehst du in Hollywood, wenn du schnell einen Film brauchst, der so kostengünstig wie möglich gemacht wird? Roger Corman. Roger Corman ist ein Mann, über den ich jetzt hier nicht weiter sprechen möchte, denn diese Woche kommt auf meinem Kanal oder ist, glaube ich, schon gekommen, ein Video, wo ich 20 Minuten über den Typen spreche. Der ist ja leider im Mai gestorben, aber eine absolute Legende. Und gilt so als der Trash-Papst, ja, der von sich auch immer gesagt hat, er schafft es, Filme in 2,5 Tagen zu drehen. Gab es tatsächlich. The Little Shop of Horrors, also der kleine Horrorladen, das Original mit Jack Nicholson, ist in 2 Tagen und einer halben Nacht entstanden. Und im September haben die sich getroffen, also wenige Monate vor Ende der Deadline, und haben gesagt, für $1 Million, die hat Bernd Eichinger freigemacht. Und das ist 1992 auch gar nichts gewesen. Also... ich muss sagen, 1991 war mit Rambo 3 oder 1990 war das, glaube ich, kam mit Rambo 3 der bis dato teuerste Film aller Zeiten raus und hatte 80, 90 oder so gekostet. Und also eine Million ist nichts für einen Comicfilm. Aber für Roger Corman war eine Million, ehrlich gesagt, gar nicht mal so wenig Geld. Und der hat dann gesagt, das mache ich. Und 28. Dezember, also 3 Tage vor Ablauf der Frist, haben die dann angefangen, diesen Fantastic Four-Film zu drehen. Und im Jahr darauf, 1993, gab es keine Promo. Ja, es war bekannt, dieser Film soll kommen, aber in dieser Million war kein Werbebudget mit drin. Und Roger Corman ist auch legendär dafür gewesen, ein Sparfuchs zu sein, hat keine Werbung gemacht. Der hatte bei seinem Videokassettenrelease von Carnosaurus, was eine ganz billige Jurassic Park Kopie gewesen ist, die vor Jurassic Park herausgekommen ist. Das erkläre ich alles in meinem Video. Das fand ich nämlich sehr lustig. Roger Corman hat erfahren, dass sich Steven Spielberg die Rechte an Jurassic Park gesichert hatte und den im Juli herausbringen möchte. Also hat er in aller Eile einen eigenen Dinosaurierfilm in Auftrag gegeben, der dann tatsächlich 2 Wochen vor Jurassic Park in die Kinos kam. Anyway, mehr als diese Werbung auf dieser Videokassette gab es dafür nicht. Also haben die Schauspieler von den Fantastic Four selbst Geld in die Hand genommen aus ihrem eigenen Budget und haben einen Publizisten beauftragt, Werbung dafür zu machen. Der hat dann so Magazincover in Auftrag gegeben. Die sind zur San Diego Comic-Con gegangen 1993 und haben Werbung für diesen Film gemacht. Die Fans haben sich gefreut. Dann passierte aber lange nichts. 1994 im Januar sollte dann aber endlich die Premiere starten und kurz vorher, ja, die Schauspieler haben sich schon Anzüge geholt, so alles war gut, wurde die abgesagt. Und seitdem gibt es so ein Hin und Her, einen Schlagabtausch, weil sich Bernd Eichinger, Stan Lee, Roger Corman und Avi Arad, der ja damals der Boss von Marvel waren, die haben sich immer gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben. Stan Lee und Avi Arad haben behauptet, dass Bernd Eichinger ja nie geplant hätte, diesen Film zu releasen und das eigentlich nur gemacht hätte, einfach für 1 Million das Ding schnell hat runterproduzieren lassen. Übelsten Trash, damit er die Rechte behalten kann. Bernd Eichinger und auch Roger Corman sagen, nee, das stimmt nicht. Und ich muss sagen, jetzt, wo ich mich auch lange sehr tief mit Roger Corman befasst habe, habe ich wirklich das Gefühl bekommen, das ist einer, der schon sehr freie Schnauze gesprochen hat. Und der sagt, klar, nein, es war geplant, den zu releasen. Aber was wohl passiert sein soll, das ist dann Jahre später herausgekommen. Ein Fan hat nämlich erzählt, dass er mal irgendwo an der Riviera oder so, hat er Avi Arad getroffen in so einem T-Shirt von Fantastic Four. Hat gesagt, ey, ihr bringt doch den Fantastic Four-Film raus. Die Premiere ist doch jetzt im Januar. Und dann soll Arad gesagt haben, was für eine Premiere. Und daraufhin hatte der erstmal bei Bernd Eichinger angefordert, dass er sehen kann, wie dieser Film aussieht, hat diesen Film gesehen und gesagt, nee, den releasen wir nicht. Und dann sollen die wohl für mehrere Millionen Dollar Geld selbstständig in die Hand genommen haben, um den Film von Bernd Eichinger auszukaufen, alle Kopien zu zerstören, damit er nicht released werden kann. Und das ist dann der Fall gewesen. Fantastic Four existiert heute nur auf YouTube in einer sehr guten Qualität. Ich habe mir den da auch angeschaut und muss sagen, ist gar nicht übel. Der ist ehrlich gesagt sogar besser als der erste, der dann von, oh, wie hieß denn der, von Tim Story gemacht wurde 2005.
Ich mag den Jessica Alba.
Ich mag den zweiten Teil ganz.
Chris Evans. Der zweite ist mit dem Silver Surfer, der erste ist mit Victor Van Doom.
Exakt.
Der heute auch noch eine Rolle spielen will.
Mit Victor Van Doom, genau. Und im zweiten Teil kam dann Galactus als Wolke vor. Und Galactus wird heute auch nochmal Thema sein.
Da heiraten sie doch auch im zweiten Teil, ne?
Ich glaube. Auf dem Wolkenkratzer. Ja, ja. Und dann kommt der Silver Surfer angeflogen oder so. Der ist gar nicht so übel. Aber wenn man sich den anguckt, muss ich sagen, was der Corman da für 1 Million aus nichts herausgekrümelt hat. Und die Schauspieler, die nehmen es auch ernst. Ich muss sagen, der hat Charme. Der ist nicht übel. Die Effekte sind natürlich absolut Banane.
Der oder Deadpool oder und Wolverine?
Was?
Ist jetzt besser, David, aus deiner Sicht?
Ja, na klar. Ist doch wohl logisch, dass Fantastic Four besser ist. Ja, wenn ihr den gucken möchtet, schaut euch den an auf YouTube. Ihr macht da nicht mal was Illegales mit, weil ich glaube, niemand hat die Rechte an diesem Film. Den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren da frei zum Gucken. In einer, wie gesagt, guten Qualität. Und ich finde, es ist ein lustiges Stück Zeitgeschichte. Ich meine, Bernd Eichinger hat dieses selbe Prinzip ja Jahre später immer wieder auch gemacht mit anderen Sachen. Ich hatte immer das Gefühl, dass zum Beispiel Resident Evil nur existiert in den unterschiedlichen Varianten, gerade jetzt dieser letzte Welcome to Raccoon City, damit sie die Rechte nicht verlieren. Deswegen wird da in Abschnitten von 6 Jahren immer wieder ein neuer Film produziert.
Ich gucke mir gerade an, es gibt hier quasi 3 Versionen, die wirklich hochgeladen sind.
Ja. Es gibt auch eine interessante Doku darüber, wo die Schauspieler auch zu Wort kommen und sagen, sie haben nichts davon gewusst und wurden quasi, ja, davon überrascht. Wie gesagt, es ist ein bisschen bitter, dass sie auch selber Geld in die Hand genommen haben, aber ich finde es interessant, dass es eben diese Marvel-Filme gibt. Es gab ja auch Captain America und Doctor Strange, ne? Weit bevor tatsächlich diesem MCU angefangen hat, und die sind ja alle Müll gewesen. Es gibt dieses MCU vor dem MCU, das von Marvel aber verschwiegen wird. Und jetzt befinden sie sich an einem Punkt in ihrer Karriere.
Das wäre mal ein Video, was knallen würde, David.
Haben schon so viele gemacht. Finde ich öde. Also brauche ich nur bei Filmstarts
David
gucken.
David muss wissen, muss ein First Mover sein.
Ich finde schon.
Geschichten, die noch nicht erzählt wurden.
Ich möchte gerne schon Geschichten erzählen, die. Also
David Hein. Untold Story.
Na, ich.
Warte. Behind.
Es wär zum Beispiel super easy, wenn ich Content brauche, diese Woche auch zu sagen, oh, ich mache ein Video über Doomsday, den Film, über den wir gleich sprechen werden, und das Casting dazu. Aber das wird so krass durchgewurschtelt gerade, da braucht die Welt nun wirklich nicht noch eine Meinung von mir. Die kann sie sich ja hier im Podcast abholen.
Vielleicht eine Berichterstattung.
Mal gucken.
So, und damit
herzlich willkommen
zu zwei
Pech
und Schwafel.
Was haben wir
heute? Wir haben heute unglaublich wenig Filme mit. Aber dafür mehr Freude.
Ich habe einen Film mit, der kommt erst Ende August. Es ist fast schon fahrlässig, über den heute zu sprechen, weil wir dann wieder Ende August nicht wissen, worüber wir reden. Aber weil du den noch nicht gesehen hast, wird es wahrscheinlich so laufen, dass du dann nochmal eine kurze Meinung dazu abgibst.
Ach, du nutzt quasi so eine Doppelauswertung, ja?
Geht ja nicht anders. Wir haben ja nichts im Sommer. Wir reden heute über Horizon, das Western-Epos, über das wir hier schon mehrfach gesprochen haben.
Die Premiere ist in Berlin dieses Wochenende und ich gehe nicht hin. Erst sollte ich hingehen. Dann hat meine Begleitung, die hier zuhört, nach dem Zusagen abgesagt oder war sich der Zusage nicht bewusst. Jetzt gehe ich nicht hin. Kevin Costner ist in der Stadt.
Ach.
Für alle, die ihn gerne treffen wollen, Kevin Costner, good old wolftanzender Mensch, ist in Berlin dieses Wochenende, diesen Sonntag. Im Zupalast, glaube ich.
Soll ich über den kurz sprechen? Oder
über Kevin Costner?
Ja. Also Kevin und ich, wir sind ja, man kann ja fast sagen.
Also ich glaube, Horizon ist so ein Ding, und da werden wir auch richtig auseinanderliegen, weil ich liebe halt Yellowstone.
Glaube ich nicht.
Doch, ich liebe Yellowstone.
Nein.
Ich glaube, das war deine Betonung, David.
Ich glaube, du wirst den auch nicht so dolle finden, weil...
Macht er auf harter Kerl?
Nee, das Problem bei Horizon ist, also ich kann ja mal kurz zurückblicken.
Der erste von vier Filmen, muss man sagen.
Ja, genau. Das ist ein Passion-Project von Kevin Costner. Er hat vorher gesagt, er will diesen Film diese Filme machen, weil das ist eine Geschichte, die muss erzählt werden. Die hat ja schon Ewigkeiten im Kopf und das ist ihm ein großes Anliegen. Deswegen hat er zum Teil eigenes Geld in diesen Film investiert. Und hatte dann in Cannes, ja, da gab es eine Standing Ovation. Gut, aber da habe ich immer das Gefühl, dass da brauchst
du... Mit Tränen in den Augen stand der.
Da brauchst du nur so einen Achselfurz zu performen auf der Bühne und bekommst auch Standing Ovations. Das ist, glaube ich, eher so eine Courtesy, die sie da machen. Ich saß in dem Film und war hoffnungsvoll, weil, ich weiß nicht, ob du Open Range kennst. Das ist der letzte Western, den Kevin Costner inszeniert hatte. Und den mochte ich gerne. Der hatte sowas Nostalgisches. Man hat das Gefühl gehabt, so Western wurde zurückgeholt, aber es blickte auch so ein bisschen wehmütig zurück auf diese Zeit, auch auf das Western-Genre an sich. Der hatte wuchtige Shootouts, die haben so richtig geknallt, fand ich. Und interessante Charaktere. Sehr gern geguckt, habe ich mir damals sogar auf DVD gekauft und das heißt bei mir schon immer was. Deswegen dachte ich so, mal gucken, was er kann. Da habe ich mich von den negativen Kritiken, die auch aus Cannes kamen, gar nicht beeinflussen lassen. Und dann sitze ich da und hatte wirklich so eine ganz seltsame Experience, weil Horizons wirklich schafft, das ist der erste dreistündige Film, der sich wie sieben anfühlt. Der hört einfach nicht auf und ist vor allen Dingen ein Film, der völlig wirr ist und immer wieder von vorne anfängt. Weil der
springt immer wieder zurück?
Nee, der springt in den Geschichten. Es gibt ungefähr vier völlig voneinander unabhängige Geschichten, die im ersten Film aber nicht zusammengeführt werden. Was sehr deutlich wird, ist, dass Kevin Costner hier sehr klar eine Serie geschrieben hat, aber sich geweigert hat, das als Serie zu veröffentlichen. Und quasi dieses erste Horizon sind so die ersten drei Folgen von einer ersten Staffel, die dann auf vier Filme aufgeteilt wird. Ganz am Anfang fängt das an mit einem Opening, das ist noch recht stimmungsvoll und dann plötzlich wechselt das weg von dem Charakter, den wir da gesehen haben. Diesen Charakter sieht man nie wieder. Nie wieder. Und ich dachte die ganze Zeit, was? Wo? Es gibt Zeitsprünge, die dann nicht erklärt werden. Es gibt, wie gesagt, unterschiedlichste Perspektiven. Es gibt nach anderthalb Stunden einen Moment, da habe ich laut im Kino gesagt, das ist jetzt nicht euer Ernst. Weil nach anderthalb Stunden, während der Film ganz lange in einer Geschichte verblieben ist, die ja dann auch, ne, weil es gibt nicht so klare Timings. Es gibt nicht so 20 Minuten hier, 20 Minuten in der Geschichte, dann sind wir 20 Minuten bei den Charakteren und dann fängt es langsam an, sich zu verweben, was so ein Film ja dann üblicherweise macht. Nein, es sind mal 40 Minuten in der Geschichte, mal 10 Minuten in der. Nichts hat miteinander zu tun, außer dass alles in so einem Western-Setting spielt. Und dann kommt irgendwann noch eine vierte Geschichte rein. Und ich dachte, das ist doch, also wirklich, der Film ist fast vorbei. Und war er dann irgendwie gar nicht, weil es war wirklich, ich bin hin und her auf dem Stuhl. Normalerweise ist das der Punkt, wo ich gehe, weil wenn mich Filme so richtig anöden, bin ich weg. Aber hier habe ich so richtig so eine Schuldigkeit empfunden, weil ich dachte, oh, wenn du jetzt gehst, ne, dann vielleicht kommt ja noch irgendwas. Aber viel wichtiger ist, wenn da wirklich noch Teil 2, 3 und 4 kommen, dann weißt du ja nicht mehr, wo du ansetzen sollst. Also musst du die Nummer jetzt durchhalten. Und ganz am Ende, und das habe ich sehr, sehr häufig in Kritiken gelesen, gibt es dann einen Ausblick auf den zweiten Film oder zweiten und dritten. Weil vom dritten, der zweite, den gibt es schon, den hat er schon fertig gedreht. Vom dritten, so wie bei Camerons Avatar, da hat er so Szenen gedreht. Und das ist ein Ausblick, wo ich dachte, ah, spannend. Und da kommen dann nochmal so ganz andere Schauspieler plötzlich mit rein, die im ersten Film überhaupt nicht dabei waren. So als wäre das die zweite Staffel zu dieser Serie. Und also das macht keinen Sinn. Also ich hätte total verstanden, wenn er sagt, so Yellowstone hat mir Spaß gemacht, jetzt mache ich meine eigene Horizon-Serie und dann mache ich so eine große 10-stündige Staffel und da habe ich dann die Möglichkeit, alles zusammenzuführen. Aber dieser erste Film macht für sich genommen keinen Sinn, weil ich gar nicht verstehe, warum sind denn da diese ganzen Leute, die miteinander aber nichts zu tun haben. Das ist wie eine Anthology, die dann aber nicht abgeschlossene Geschichten erzählt und dann fängt die nächste an, sondern als hätte Yorgos Lanthimos Kinds of Kindness gemacht. Und diese ganzen Geschichten verweben sich völlig wirr. Deswegen, ich bin nicht hinterhergekommen. Gleichzeitig war es aber auch nicht wirklich spannend, was erzählt wird. Es gibt so einzelne Momente, so eine Geschichte, wo Kevin Costner zum Beispiel selber mitspielt, die hat was, aber eigentlich auch nicht wirklich. Es ist so ein ganz banaler Racheplot, der da mit reinkommt und so ein Chase-Ding wird dann daraus. Wieder eine andere Geschichte erzählt dann so von dem Kampf gegen die amerikanischen Natives. Auf deren Seite wird so ein bisschen rübergeblickt, aber auch nicht wirklich. Und es ist ein riesiger Flickenteppich. Also ich glaube, das Horizon, was sein könnte, wenn man hinterher draufblickt, von oben, auf alle vier Teile. Aber aktuell ist ja nicht mal ganz klar, ob es einen vierten Teil und einen dritten geben wird, weil der Kinorelease des zweiten Films...
Geschoben worden.
Nee, wurde gecancelt.
Gecancelt?
Der wurde ganz gecancelt. Es gibt keinen Kinorelease vom zweiten, weil das Studio gesagt hat, nachdem der erste Teil ist wirklich katastrophal gefloppt in den USA, dort ist er ja jetzt ja auch schon auf Digitalmedien zu haben und ist wohl auch sehr erfolgreich gewesen. Also der führte da jetzt so die Streaminglisten an, weswegen es jetzt Gerüchte gab, dass vielleicht Netflix das Projekt kaufen könnte, um das dann weiterzuführen, damit Kevin Costner das noch zu Ende führen kann. Weil aus seinen privaten Ersparnissen wird er das nicht hinbekommen. Der bringt sich da an den Rand des Ruins. Und gerade weil der erste Teil eben nichts eingespielt hat und der zweite wird nicht mal im Kino laufen, es gibt also nur die Streaming-Auswertungen. Das ist leider echt ein bisschen ja, fehlgeleitet, das ganze Projekt. Und dafür hat er auch so ein bisschen die Quittung bekommen. Die alte Klasse von Kevin Costner ist nicht wiederzuerkennen. Ich meine, solche Entscheidungen hat er ja häufig getroffen. The Postman ist ja so ein legendäres Beispiel, wo er auch schon an eine Wand gelaufen ist. Und ich finde es irgendwie schade, dass er so seine große Karriere damit beendet, Yellowstone quasi beiseite schiebt. Ich meine, ich habe keine Verbindung zu Yellowstone, weil ich es nie weitergeguckt habe.
Ja, aber Riesendrama, monatelang, ob er dabei ist und jetzt, dass er nicht dabei ist und warum er nicht dabei ist.
Hat er jetzt halt in der Promophase mehrfach erklärt. Er meinte so, er wollte unbedingt nochmal was Eigenes machen. Und dieses Eigene, was man jetzt sieht, ist wie Yellowstone, aber ohne Yellowstone gesehen zu haben, aber gemessen an den Kritiken und auch deiner Euphorie, würde ich sagen, dass es nicht mal annähernd daran kommt. Also ich bin schwer enttäuscht gewesen. Der hat so Momente, aber gestreckt auf 3 Stunden. Und das muss man sagen, 3 Stunden.
Und 1 Minute.
Es ist so hart gewesen, den auszuhalten. Vor allen Dingen im Kino ohne Pause. Dafür ist der viel zu langweilig.
Naja gut, klingt ja nicht so geil.
Nee.
Zumal die Kinos ja froh waren oder die Verleiher froh waren, dass es mal Filme gibt mit einem 100 Millionen Dollar Budget nur, dass es neue mittelgroße Film zu sein scheint.
Ja.
Okay, ich meine,
auch grade, ein Western wäre mal wieder schön gewesen, sag ich nicht.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du Western-Fan bist, hast du halt das gesamte Yellowstone-Franchise ja. plus Tulsa King so ein bisschen als modernen Western.
Ist das auch so ein bisschen?
Ja. Ja klar, Mann, das ist ein Typ, der nach Oklahoma geht und da so gangstermäßig so Bikerbanden so ein bisschen aufmischt. Aber die Musik, die Aufmachung, so dieses ein Mann tritt einem Mann gegenüber und harte Worte werden gewechselt, sind schon viele Western-Motive, ne?
Okay.
Die da aufgegriffen werden. Aber dann hast du eben 1883, du hast diese ganze Lawman-Reihe, die mit Buzz Reeves anfing. Dann hast du 1923, dann hast du Yellowstone. Also du hast ja nun tatsächlich bei Paramount Plus Western bis zum Anschlag in einer richtig guten Qualität. Da musst du halt bessere Qualität bieten, um den Leuten klarzumachen, dafür gehen wir dann auch ins Kino. Weil das kriegst du dann einfach sonst zu Hause schon richtig gut. Und eigentlich hat er da auch nochmal ein richtig dickes Comeback gehabt mit der Serie, dass er da jetzt so ausscheidet, zumal zum Finale. Ne? Also die 5. Staffel, Teil 2, ist jetzt ohne ihn. Und die Figur ist nicht einfach.
Ach so, das heißt, der war in der ersten Hälfte der ersten
Das ist die finale Staffel. Die Serie wird dann wahrscheinlich auch umbenannt, aber geht dann irgendwie auch weiter. Also es ist alles sehr merkwürdig rund um Yellowstone. Naja, jetzt im November, glaube ich, kommen dann die letzten Folgen der 5. Staffel raus. Der ist einfach in der finalen Staffel, 2. Hälfte, nicht da.
Das ist aber
und wie
auch
sie das lösen, ich weiß das nicht.
Ich dachte, der wäre vor der Staffel gegangen. Das
der ist am Anfang noch dabei. Also super merkwürdiges Ding.
Ja, es ist umso bitterer, dass er das für diesen Film gemacht hat. Ich glaube, da gibt es Fans von, aber das wird eine echte Tortur für jeden, der sich den anguckt.
Reden wir doch mal über eine Sache, über die du dich richtig gefreut hast im Vergleich zu Horizon. The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Wie mochtest du den?
Der ist ja richtig blöd.
Gut blöd oder schlecht blöd?
Nee, also so als hättest du gesagt, wir nehmen uns den Glorious Bastards und machen minus Trash. 80%. Trash allein nicht, weil ich finde, dass zum Beispiel Henry Cavill und diese Alan Ritchson, die haben einen gewissen Charme.
Ja.
Die haben einen Charme und das konterkariert den Trash zu sehr, finde ich. Die haben ein bisschen Schauwert, aber alleine die Geschichte, die ist so weit weg von der Realität. Hier werden 5 Leute erzählt in einem Selbstmordkommando.
Die es wirklich gab, muss man das
die,
sagen.
Die ja aber eigentlich 55 waren.
Ja.
Die waren 55.
Und ja.
Are you shitting me? Das ist so, was ist denn hier los? Ja, die gab es wirklich alle hochdekoriert und so weiter. Pass auf, wir haben 1942. Die Briten haben eine deutsche Überwehrmacht gegen sich. Vor allem die U-Boot-Flotte von Hitler hat die Dominanz über den Atlantik. Und deswegen heißt es kapitulieren oder beziehungsweise Friedensverhandlungen, die in der Kapitulation gleich kommen. Winston Churchill sagt, nee, machen wir nicht. Wir müssen die Versorgungsrouten dieser U-Boote zerstören. Dann haben wir eine Chance. Und deswegen holen sie einen ungeliebten Mann, Gus March Phillips, gespielt von Henry Cavill, der sagt, mach ich. Ich brauche meine Crew, ich brauche meinen Seemann, ich brauche meinen Explosionstaucherexperten, ich brauche meinen Geheimagenten und ich brauche noch wen. Und dann gehen wir nahe auf eine spanische Insel, weil Spanien ja neutral ist und dort sorgen wir dafür, dass alles explodiert. Auf dem Zwischenweg befreien wir noch einen und machen noch eine ganze Nazi-Insel platt. Aber dann gehen wir zu dieser Insel, während noch 2 weitere Geheimagenten mit einer super langweiligen eigenen Geschichte das alles vorbereiten und in diesem Nazi-Müll auf Til Schweiger treffen, der gewohnt mies spielt, nicht mal seine eigene Synchro hinbekommt in diesem Film. Und dann hast du The Ministry of Ungentlemanly Warfare, der neue Film von Guy Ritchie, der in den USA, glaube ich, vor 5 Monaten rausgekommen ist. Und bei uns direkt auf Prime Video. Aber anscheinend von Anfang an als Prime Video geplant war und nicht als Kinostart. Habe ich ein bisschen gelesen, weiß ich nicht, ob was dran ist, aber ist ein ganz schöner, langweiliger Film.
Nee, langweilig kann ich nicht sagen. Doch. Also
ich bin literally dreimal eingeschlafen.
Ja. Also ich muss sagen, wo ich hier schwer recht gebe, ist, die Charaktere sind so wenig ernst zu nehmen, dass ich auch gerade bei Henry Cavill auch das Gefühl hatte, so bei ihm bedeutet Acting und diesen Trash-Faktor irgendwie zu zelebrieren, einfach die Zunge rauszustecken, während er Leute erschießt. Das ist es dann schon gewesen. Mir hat noch am ehesten Alan Ritchson gefallen. Aber
siehst du die Fotos im Abspann, wie der im Original aussieht?
Ja.
Das ist der Originalmensch mit plus
Frau.
100 Kilogramm Muskeln. Das ist die Besetzung, die sich
Aber das finde ich nicht so problematisch. Ich finde, wenn Guy Ritchie sagt, das ist die reale Geschichte und ich spinne mir daraus jetzt mein eigenes Inglourious Basterds. Und man muss ja sagen, Inglourious Basterds ist ja ein schlechtes Beispiel, weil Inglourious Basterds bezieht sich ja auch nur auf ganz viele Exploitation-Filme aus vor allen Dingen den 60ern und 70ern, wo eben diese eine Einheit ist irgendwo in Deutschland oder wo auch immer und killt Nazis. und macht das mit viel Spaß und viel Blut. Darauf bezog sich ja Inglourious Basterds. Und Inglourious Basterds ist ja eigentlich ein Film, der gar nicht dieser Exploitation-Film ist. Der hat so Ansätze, ne, wenn dann am Ende Hitler in dem Kino in Stücke geschossen wird und alle verbrennen, da merkst du, ah, da ist dieser Exploitation-Ansatz, den Quentin
aber auch
Tarantino...
historisch korrekt.
Mhm. So wie seine Filme ja alle sind. Und das hat mir Spaß gemacht an Inglourious Basterds. Und der wird dann eleviert, finde ich, durch so Leistungen wie die von Christoph Waltz und davon, dass er immer auch so noch richtige Geschichten erzählen will und andere Dialoge mit reinbringt. Und der hier...
Die Opening-Sequenz, die ist ja Filmgeschichte von genau. Inglourious Basterds.
Genau. Und der hier ist halt eher so ein Film, wo ich dachte, genau das hätte ich mir damals, als Inglourious Basterds angekündigt wurde, hatte ich gehofft, dass das der Film ist. Als dann Inglourious Basterds rauskam, dachte ich, okay, ist er nicht... Ein bisschen schade, aber das, was ich bekommen habe, ist vielleicht sogar noch besser. Gar kein Problem. Und jetzt hatte ich mit Ministry of Ungentlemanly Warfare das Gefühl, der kommt sehr viel mehr in die Richtung. Aber nur dann, wenn die eigentliche Ministry zu sehen ist. Es gibt, wie gesagt, noch diese zweite Geschichte, wo die dann auf dem Zug sitzen und ich weiß gar nicht, Eliza Gonzalez oder so, wie sie heißt.
Eiza Gonzalez. Habe ich die nicht kennengelernt? War die in Ambulance?
Ambulance war das, ja.
Natürlich habe ich doch kennengelernt. Ja? Freunde eigentlich.
Ist ja Freunde? Ja. Hättest du ja mal abgeraten davon. So, weil das ist der Subplot mit Till Schweiger. Ich fand Till Schweiger ehrlich gesagt gar nicht übel, muss ich sagen, weil ich...
Der lacht immer einfach nur. Der bekommt einen Affront und dann lacht er. Und denkst du, das ist die einfachste Reaktion im Schauspielunterricht, die du lernst, die du nicht spielen sollst. Dieses unbedeutende
Lachen. Ich finde
aber,
er ist besser als in Manta Manta 2.
Ja gut, aber das liegt ja auch daran, dass da hier sich nicht selbst inszeniert. Da guckt einer drüber und sagt, lass mal nochmal machen.
Kann durchaus sein. Ich erinnere mich noch, ich habe mal vor dem gesessen. Damals habe ich Interviews noch für meinen allerersten Arbeitgeber geführt und saß, da wurde gerade Inglourious Basterds angekündigt und ich saß aber für Far Cry, habe ich Interviews geführt mit Udo Kier und mit Till Schweiger. Udo Kier, Knaller gewesen. Till Schweiger hatte unter anderem erzählt, weil er auch auf Inglourious Basterds angesprochen wurde, denn er hat immer gesagt, einen Nazi wird er niemals spielen im Kino. Und dann hatten schon die anderen Pressevertreter gesagt, warum jetzt in Inglourious Basterds? Er meinte, er ist ja einer von den Guten. Er hat keinen Bock auf Nazis. Und an dieses Interview musste ich mich erinnern und dachte, da ist eine Menge passiert offenbar bei Till, der jetzt ja doch einen Nazi hier spielt. Aber er hat auf jeden Fall, bringt der so ein bisschen Spaß rein. Also wenn man das aus dieser Trash-Brille betrachtet, dann hat der so Momente.
Ich finde, der guckt immer so, als müsste er dringend kacken.
Da finde ich den Typen, der den Winston Churchill spielt,
das geht
viel
gar nicht.
Schlimmer.
Die gesamte Maskenabteilung sollte sich schämen für diese Maske. Ich meine, das ist so eine ikonische Figur, um die ja auch genug Filme existieren. Erst Gary Oldman einen Oscar bekommen hat dafür vor ein paar Jahren. Also Winston Churchill so mit einer Latexmaske zu überziehen, dass er wie der Pinguin aussieht, eher von Batman.
Und katastrophal
gespielt. Und dann gibt ihm auch, aber auch Guy Ritchie gibt ihm überhaupt keinen Raum für eine Wirkung. Der läuft so durch und der könnte einer von vielen sein, habe ich das Gefühl. Das ist überhaupt kein Winston Churchill-Moment, außer dass du ihm eine Zigarre in die Hand drückst, aber das könnte schon fast mehr Tom Hardy als Al Capone sein können, wie er so da sitzt. Also weiß nicht.
Also es gibt so viele Kritikpunkte. Die Struktur ist so uneben, weil du auf der einen Seite die Ministry hast, von der immer wieder weggeschnitten wird. Deren Actionsequenzen sind so, eigentlich gibt es keine Stakes, weil die fast so schon Superhelden sind. Dann befreien sie mit Alex Pettifier einen Typen, von dem sie sagen, ja, der muss unbedingt ins Team, aber dann hat der gar keine Persönlichkeit, macht auch gar keinen Unterschied.
Wenn du mich jetzt fragst, was ich mich bei dem erinnere, dann ist es blutende Nippel.
Blutende Nippel, ja. Ich weiß, das war der Typ, ich habe den mal getroffen, wir sind auch Freunde, Alex Pettifier und ich, weil der war der Ex von Tony Garn. Tony Garn ist
und
so ein Topmodel. Nee, aber okay. Wir am Berliner Hauptbahnhof habe ich ja eine Zeit lang gewohnt und da in dem Café, wo ich immer meinen Kaffee geholt habe, waren die beiden mal. Und ich bin der Ansicht, dass Tony Garn mal kurz an mir vorbeigeguckt hat und auch Alex Pettifier und damit sind wir Freunde fürs Leben.
Nice.
So, und hätte ich da mal gesagt, Alex, Mann, mach doch mal mehr mit der Rolle. Aber hat er wohl nicht viel Mitspracherecht gehabt. Aber wie du schon sagst, man erinnert sich an den Typen gar nicht mehr. Und dann gibt es am Ende eine Actionsequenz, die findet quasi im Halbdunkel statt, man erkennt fast gar nichts. Und es ist so ein Durcheinander. Ich fand die auch nicht wirklich doll, die Actionsequenz. Aber trotzdem hatte ich so wie bei dieses Jahr, wie hieß der nochmal, Roadhouse. Da kann man sich definitiv streiten, ob man dem 3 Punkte geben sollte.
Also irgendwie in meinen Kopf nicht rein, dass du Deadpool, wenn du Deadpool komplett blöde findest, es gibt doch dann eine gemeinsame Ebene des Schwachsinns.
Nee, Deadpool nimmt sich natürlich auch nicht ernst, aber alles, was da passiert, erreicht mich halt nicht. Mhm. Und ich glaube, viel macht...
Hast du James Mangold gelesen dazu? Der hat gesagt, der kommt mit so einer Art Deadpool überhaupt nicht klar, weil er selber ja drin gearbeitet hat mit Logan. Und er kommt mit diesen Cinematic Verses überhaupt nicht klar, weil das maximal intellektuelles Erzählen ist, aber kein emotionales Erzählen. Das sagt er so ein bisschen über Deadpool. Also er versucht, den Witz und so auf einer geistigen Ebene zu erzeugen, aber er trifft überhaupt keinen emotionalen Kern, ohne den Film gesehen zu haben.
Die Witze in Deadpool sind halt so, man sagt was, das sind ja keine aufgebauten Witze, die dann so ein Bild abhaben und dann eine Pointe, sondern es, also die Pointe ist das, was man weiß, was er sagt. Ja. Und oftmals ist es so, ja, du Penisgesicht. Das ist eine Beleidigung, die dann schon als Witz herhalten muss. Aber über den Film will ich gar nicht sprechen. Ich habe schon wieder ein Kommentartrauma unter meinem Video bekommen. Aber ich habe da irgendwie, bei manchen Sachen fühle ich mich, glaube ich, zurückversetzt in eine Zeit, in der ich sehr gerne diese Trash-Sachen geguckt habe. Und ne, wenn du dir so Sachen wie Killer-Sofa oder voll so anguckst, das ist für mich so der Trash, wo ich sage, da kann ich Spaß machen. Das ist
offizieller Trash. Irgendwie gibt es für mich zu viel Ernsthaftigkeit. Auf dem Boot am Anfang, da ist für mich die Tonalität, die erste Szene noch ziemlich richtig.
Ja.
Auch wenn dieser Nazi-Schergl mir zu sehr versucht, einen auf Hans Lander zu machen.
Genau.
Und ich denke, das ist mir schon wieder zu viel. Aber wie lässig die da so rumliegen und vor allem Alan Ritchson mit seinem Messer und mit Axt und was auch immer er umgeht. Da bin ich voll dabei. Aber zu zwei Dritteln oder drei Vierteln hat der Film diese Tonalität nicht. Ich finde es bei Henry Kenwick super, dass der quasi ein Kleptomane ist. Dass der sagt, oh, den Mantel, so einen Mantel brauche ich. Der sich gerne was zusammenklaut bei den Nazis, weil er es schick findet. So. Das ist, da bin ich voll dabei. Aber dann darunter, irgendwie kriegt Guy Ritchie darunter das nicht konsequent dann getragen, auf diesem skurril absurden Level.
Nee.
Ne?
Aber wenn er das getan hätte, dann wäre das für mich ein 4-Sterne-Film gewesen. Da bin ich ganz, weil das,
also ich
genau,
bin
nach,
eingeschlafen.
So einem, genau nach so einem Film suche ich, und ich hatte da durchaus Momente.
Man muss aber ihm auch auf jeden Fall zugutehalten, für 60 Millionen Dollar Budget sieht er in seinen Effekten und auch vor allem Explosionen, die so oft scheiße aussehen in CGI-lastigen Film, richtig gut aus.
Genau, und er hat ein ganzes Nazi-Camp nachgebaut, was dann zerstört wird.
Ja.
Ich kann nicht behaupten, also wenn du sagst, du bist eingeschlafen, das kann
aber auch müde.
Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich habe schon auch immer mal wieder geschmunzelt, und das ist mehr, als was bei Deadpool und Wolverine bei mir rumgeht.
Und Horizon.
Vor allen Dingen bei Horizon, ja.
Ich habe übrigens aus Mangel an Beweisen zu Ende geschaut.
Und?
Finde ich besser als du, glaube ich sogar. Du hast gesagt, hinten raus wird so, ich finde so in der Mitte.
Hatte ein paar Hänger.
In der Mitte, 4, 5, 6 als Episoden, aber das Ende hat mich nochmal richtig gekriegt. Ich habe ja weder das Buch gelesen, noch den 1990er Film mit Harrison Ford.
Das Ende habe ich tatsächlich nicht mehr gesehen, weil es so skurril es war. Die letzte Folge wurde uns nicht freigeschaltet.
What?
Die haben uns die ganze Serie freigeschaltet,
Ende?
Außer die letzte Folge.
So Knaller. Und was dann auch wirklich...
Und dann saß Carly auch da, bitte was?
Und dann ist gefühlt alles durch und dann kommt es und ich war so... Never ever wäre ich darauf gekommen.
Musst du mir erzählen nachher.
Weil nee, guck's dir an, ist doch jetzt raus.
Ach, ist schon draußen
jetzt. Ja, seit letzte Woche Mittwoch. Nee, guck dir das an, das nehme ich dir nicht vorweg. Okay. Kannst du hier auf dem Flieger gucken oder so.
Ja.
Jetzt habe ich dich daran erinnert, dass du in Urlaub fährst.
Ja.
Direkt schlechte Laune.
Kein Bock. Erzähl doch mal, was hat die Serie dann nochmal mit dir gemacht?
Ich finde halt, diese Frage wirkte gerade so leer. Ich finde einfach, wenn du Apple TV Plus anmachst, jede Serie sieht erstmal gut aus. Wir haben ja schon gesagt, Mangel an Beweisen, Jake Gyllenhaal ist ein stellvertretender Staatsanwalt, der quasi in den Fall hineingezogen wird von einer ermordeten ehemaligen Kollegin und auf einmal verdächtiger wird. Und dann ist es so ein Spiel aus Machtintrigen in der Behördenstruktur, Gerichtsdrama und vor allem seine eigene Familie, die zu zerfallen droht. Und das ist so intensiv, weil du am Ende jeder Episode immer noch mal so einen Hint und so einen Blickwinkel bekommst, oh, das ist passiert, das könnte sein. Und du weißt die ganze Zeit nicht, sowohl bei Jake Gyllenhaal, auf welcher Seite steht denn der? Auf welcher Seite stehst du dem gegenüber? Dann hast du seine Frau Ruth Negga, die so gut spielt, wie sich eine Frau, Ehefrau und Mutter fühlt, wenn sie in der Öffentlichkeit mit ansehen muss, wie ihr Leben zerpflückt wird, die sich aber auch bis aufs Tiefste vielleicht betrogen, aber vor allem bloßgestellt fühlt, was da alles hintersteckt. Die Kinder, wie die auf einmal reagieren, wenn die Sachen erfahren, von denen sie vielleicht eine Ahnung hatten und du gleichzeitig auf der Anklageseite jemanden hast, der aber auch gefühlt einen persönlichen Rachefeldzug spielt. Also da ist so viel zwischen dem juristischen System in den USA und gleichzeitig so einer sehr düsteren Geschichte, wo Leute einfach manchmal auch aus Affekt handeln, wenn Sicherungen durchknallen können, du aber nicht weißt, traue ich das dem überhaupt zu oder ihr? Und ist das so passiert? Und ich war die ganze Zeit so mit im Dunkeln und das hat sich die ganze Zeit mit so einer Spannung getragen, dass mir, also wirklich langweilig ist mir nie geworden, aus Mangel an Beweisen.
Nee.
Und Folge 8 ist, finde ich, die stärkste Folge von allen.
Okay, die hab
also
ich
Finale
hab ich noch
auf
mal
jeden Fall gucken. Richtig, richtig gut.
Ich finde die Schauspielleistungen auch super. Ich muss auch sagen, dass sein Gegenspieler Peter Sarsgaard...
Die sind ja Schwager.
Ja?
Ja, der ist mit
Maggie Gyllenhaal zusammen.
Maggie Gyllenhaal verheiratet.
Ah, wusste ich gar nicht.
Ja.
Aber den liebe ich eh. Der ist auch so ein geiler Bösewicht immer. Der hat so eine richtige Bösewichtsfresse auch.
Ja, ja.
Und Jack Gyllenhaal finde ich ja immer questionable. So mal spielt der gut, mal ist ganz furchtbar, wie letztes Jahr zum Beispiel in The Covenant, auch von Guy Ritchie. Da fand ich den der katastrophal.
Aber geliebt hast du ihn zuletzt in?
Habe ich vergessen.
Roadhouse.
Ja, nö.
Ach komm.
Würde nicht sagen, dass ich da sein Schauspiel.
Also ich habe dieses Jahr, glaube ich, keinen durchtrainierteren Körper gesehen im Kino.
Ja, aber sein Schauspiel würde ich da jetzt nicht gesondert hervorheben.
Ja, aber das ist doch genau das, was du bei Roadhouse
gesagt hast. So, alles schlecht, aber das Schauspiel war super. Das habe ich nicht gesagt. Hier mag ich am ehesten, dass sie jede Folge hinbekommen, irgendwie diese eine Eskalationsstufe nach oben zu bringen. Also du hast ganz am Anfang dieser Mord. Denkst so, hä? Und merkst dann in der ersten Folge, ach, die waren miteinander verbandelt. Und zwar auf eine Weise, wo du merkst, oh, das könnte jetzt Jake Gyllenhaal an den Kragen gehen. Und mit jeder Folge kommen neue Details ans Licht und Dinge, wo du auch das Gefühl hast, der kommt doch nie wieder raus aus der Nummer. So, das muss doch irgendwie, also selbst wenn das nicht gewesen ist, was ich ihm ja glaube, dann glaubt ihm das ja niemals eine Jury bei der Last der Beweise.
Also ich würde sagen, was ich gut finde an der Serie ist, du gehst am Ende letztendlich nicht mit Fragezeichen raus.
Mhm.
Du wirst erfahren, was passiert ist.
Ja, aber das war ja im Film auch schon so.
Habe ich nie gesehen. Weiß man im Film, was passiert ist?
Ja.
Sag mal.
Ich weiß nicht, ob ich den spoilern kann.
Nee, kannst du ja mir sagen. Und dann können wir noch anscheinend was reinschneiden.
Dann sage ich es dir jetzt hier auf Mike. Ich habe es dir jetzt erzählt, Robert. Das wurde jetzt geschnitten.
Ja.
Du bist jetzt schlauer, ich aber immer noch nicht. Aber jetzt bin ich hyped. Jetzt will ich. Du hast mir gerade erzählt,
ich habe was erzählt, das auf jeden Fall in dir das Interesse geweckt hat, die letzte Episode sehen zu wollen.
Okay.
Mach das auf jeden Fall. Hast du gehört, wie teuer eigentlich Severance die neue Staffel wird?
Nee.
200 Millionen.
Was?
Ja, 20 Millionen pro Folge kommt im Januar raus, weil du warst ja auch verliebt in die Serie.
Hast du sie geguckt?
Fast 3 Jahre. Nee, aber halb ich mir so
jetzt,
für so Sommerlöcher.
Für Sommer, ja.
Genau, mach ich alles.
Also dabei,
ich guck nochmal jetzt für nächste Woche so mal alle Alien-Filme beschlossen die Woche.
Ja.
Wenn du schon in Lissabon dir die Birne brutzelst, guck ich Alien.
Welche hast du noch nicht gesehen?
Weiß ich gar nicht.
Das mit dem Alien.
Alien-Filme sind sowas, was ich irgendwann mal, als mich Film noch nicht so sehr interessiert hat, hier dieses und jenes gesehen habe und nicht wirklich weiß, was ich davon gesehen habe. Dann kamst du in mein Leben und redest die ganze Zeit von Terminator und Alien und dann habe ich immer keine Lust, das nochmal zu gucken.
Gestern Abend habe ich mir Killer Clowns from Outer Space angeguckt.
So, das klingt aber viel was für mich.
Ist es.
Es kommt übrigens im Oktober Mummy Shark raus.
Mummy, also Mumie.
Mumien-Shark kommt im Oktober raus.
Also es heißt, es ist ein Hai, der gestorben ist und dann einbalsamiert wurde offenbar von
anderen Haien.
Anderen Haien.
Das wäre gut.
Interessant.
Vielleicht
jetzt hat es auch mein Interesse.
Ja, Mummy-Shark, das können wir im Oktober mal gucken. Comic-Con.
Comic-Con heute nicht, Comic-Morgen, sage ich ja immer.
Comic-Con war wieder in San Diego vergangenes Wochenende. War einiges los, aber irgendwie auch nicht so viel, muss man sagen. Es gab diesmal nicht die großen Trailer.
Ich war sogar überrascht, wie wenig irgendwie los war. Also, weil das war in den Jahren zuvor. Es gab dann immer die Bezeichnung Comic-Con-Trailer. Sowas wie der Suicide Squad ist damals auf der Comic-Con das erste Mal vorgestellt worden. Weiß ich gar nicht, woran das liegt, aber...
Ganz oft wurde Comic-Con genutzt, um wirklich 1,5 Jahre vorher, weil ja die ersten Batman wie Superman-Sachen raus...
Also James Gunn ist ja da gewesen und hat unter anderem erzählt, es gab ja Panels wieder, das ist ja so ein Ding, wo dann so auf der Bühne Dinge besprochen werden, Schauspieler meist da sind und häufig, und so war es bei Marvel, werden dann so erste Clips, erste Trailer gezeigt, die dann nur dem Publikum da zugänglich gemacht werden. Bei DC ist es aber so gewesen, dass er nichts gezeigt hat, weil er gesagt hat, er hat noch nichts. Und das haben die Leute dann, gerade wenn man blickt auf Marvel, die bei Fantastic Four was gezeigt haben, obwohl erst diesen Dienstag die Dreharbeiten, also heute beginnen die Dreharbeiten und trotzdem haben die schon was gezeigt. Dem Publikum meinten die dann hinterher, ja, wie kann das sein, dass James Gunn dann gar nicht zeigt? Aber der scheint sich so für nächstes Jahr, alle nehmen an, dass er sich für den Super Bowl das aufhebt.
Der macht auch eine andere, der will, ich meine, er sagt, er will keine Termine fertig machen, weil er noch kein Drehbuch hat. Ich glaube, der sieht jetzt, was DC alles nicht hingekriegt hat und macht das einmal ordentlich. Ich finde es gut, dass er ein bisschen wartet und jetzt noch nichts großartig zeigt.
Ich finde halt.
Außerdem wusste er sicherlich, dass Marvel der wird ja in der wissen, was in der Branche geht. Der wird gewusst haben, guck mal, Marvel hat Deadpool und Wolverine 6500 Leuten gezeigt. Dann haben sie,
die
haben den Film gezeigt am Donnerstag, glaube ich, noch, bevor der US-Start hatte. Dann werden wir gleich bestimmt sagen, die haben was zu Fantastic Four gemacht. Die haben was zu Captain America 4 gemacht und dann haben sie ihre große Bombe gedroppt mit den Russo-Brüdern und wie das weitergeht. Der wusste, egal was der jetzt macht, das geht doch unter. Das geht doch unter. Warum? Also das Interessanteste bei DC ist ihr neues, altes Logo. Hast du es mitbekommen? Mhm. Das neue, alte Logo kommt zurück von, oh, weiß nicht, von 2017 oder so haben sie es eingestampft. Wie heißt das Bullet? Das Bullet-irgendwas-Logo.
Ich finde leider, das muss ich wirklich sagen, Superman ist die ödeste Figur, die es in der ganzen Comicwelt gibt. Und dieses Projekt, was er da macht, es gibt ja ganz viele Fotos, die schon geleakt sind. Gerade wenn man so auf Reddit so ein paar Foren folgt, sieht man immer wieder Shoots und das sieht so langweilig aus. Tut mir wirklich, wirklich leid, weil ich jetzt natürlich schon wieder meckere, bevor überhaupt ein Trailer veröffentlicht wurde. Aber da geht es einfach nur nach meinem Geschmack. Ich bin mit Superman nie warm geworden. Bei Man of Steel
hat sieht auch schon, der sieht nicht geil aus. Nein, auf jeden Fall sieht der Anzug aus, als wenn er eine Größe, als ob er den bei H&M nochmal retournieren müsste für eine kleinere Nummer.
Ja. Sieht also, zu groß aus. Ich weiß noch, als Kind habe ich die Christopher Reeve-Filme geliebt und selbst der vierte.
Der Typ im Diner, der ihn so anmacht, als er keine Kräfte hat als Kind. Und dann kommt er wieder und setzt ihn doch auf die Torte und schiebt ihn da den ganzen Tresen runter.
Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja, das war für mich als Kind die Szene. Das war für mich so, wie du mit Mobbern am besten umgehst.
Die Szene für
das
mich im
Ersten. Und wie am Ende Andreu mit Fruchur über die Bösen, die dann in den Container springen.
Ach so.
Ja, das waren so diese beiden Gerechtigkeitsszenen meiner Kindheit.
Die Superman-Szene, die ich nie vergessen werde, ist, wo Lois Lane stirbt und er so schnell um die Erde fliegt, dass sich die Zeit zurückdreht. Also, dass er die Rotation des Planeten umkehrt, was gar keinen Sinn ergibt, und dadurch die Zeit zurückgedreht wird. Und ich weiß noch, ich fand den Moment ganz krass. Ich habe immer gedacht so, oh, wenn sowas wirklich möglich wäre. Als Kind war das mir voll wichtig, solche traumatischen Erlebnisse einfach sofort rückgängig zu machen, wenn du so schnell wie möglich um die Erde rennst. Das habe ich mir gemerkt. Aber ehrlich gesagt, danach ist Superman für mich nichts mehr gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Geschichte ergibt, die du erzählen kannst, die mir Spaß macht. So, aber warten wir mal ab. Wir gucken auf Marvel. Da gab es eine Menge, die sie gezeigt haben. Womit fangen wir an?
Ja, Deadpool, Wolverine hat ja gesagt, die haben den Film gezeigt.
Fantastic Four haben sie vorgestellt.
Die hat einen Titel jetzt.
Genau, First Steps, was sich wohl auch so ein bisschen darauf bezieht, weil es ja spielt ja in den 60ern und dadurch auch
was
so
ich schon mal sehr gut finde.
Dieses Wettrennen zum Mond auch ein Thema sein wird. Und auch damit so dieses First Steps on the Moon ist wohl damit so ein bisschen verbunden. Was ich interessant fand war, und das ist eine Sache, die man nur auf Reddit gefunden hat, es gab natürlich wieder Leute, die die Präsentation mitgefilmt haben und die haben ein Reel gezeigt, was so eine Kombination aus Test-Footage war und Pre-Wiz, also so prävisualisierten Szenen, die sie am Computer erstellt haben, wie zum Beispiel eine Szene, wo Galactus zu sehen ist. Das war so der große Rausschmeißer des Clips. Da gab auch so ein kurzes Ding, wo die Figuren miteinander interagieren. Das haben sie wohl als Test-Footage in den Kostümen auch gedreht gehabt. Und daraus haben die einfach was zusammengeschnitten. Also so aus Szenen, die sie schon im Container hatten.
Und klingt so, als müsstest du dich später bloß noch einmal in so einen Scanner stellen und dann machen sie den ganzen Film über KI.
Ja, so ein bisschen wirkt das. Also es ist interessant gewesen, wie viel sie gezeigt haben, obwohl sie eigentlich noch nichts, also wie gesagt, sie standen auf der Bühne und haben gesagt, Dienstag beginnen die Dreharbeiten, aber jetzt zeigen wir euch was. Und ich dachte so, hä, wie das denn jetzt? Und wie gesagt, dieser kurze Clip von Galactus, dachte ich so, boah, weil Galactus, wir erinnern uns, bisher hatte sich Marvel ja gescheut, ihn zu zeigen in The Fantastic Four 2 ist er ja eine Wolke gewesen und jetzt ist er wohl dieser gigantische, kennst du Galactus? Dieser riesige, bedrohliche Megagigant, der so ein bisschen so groß ist wie die...
Nicht der Weltenverschlinger.
Doch.
Doch, ja.
Das ist der Weltenverschlinger. Ich weiß gar nicht, ob der...
Und der Silver Surfer ist doch ein Sklave von ihm,
ja.
Um seine Welt zu retten, bereitet er doch den Weg für Galactus, die Erde vorzubereiten, um verschlungen zu werden oder sowas.
Ja,
ne?
ja, genau.
Ich glaube, das ist die Geschichte.
Galactus ernährt sich, glaube ich, von Planeten.
Ja, ja. Und damit der vom Silver Surfer nicht gegessen wird, lässt er sich versklaven.
Ja.
Von eben. Ja. Eine super dramatische Figur.
Ich finde es interessant, weil bisher ist es ja immer so gewesen, dass Dr. Doom ist ja der große Gegner der Fantastic Four. Ne? Und einer der wichtigsten Marvel-Bösewichte. Und ich finde es spannend, dass der dann offenbar nicht in Fantastic Four vorkommt.
Weiß man nicht.
Kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Ich glaube schon.
Also der Silver Surfer und Galactus wurden schon bestätigt. Ich finde es krass, dass mit Galactus einer der übelsten Bösewichte aus dem... Weil der ist wirklich, ne, einer der Big Bads, so auf dem Level von Thanos... Und ich hätte gedacht, dass sie sich den aufheben noch so ein bisschen für irgendeinen Avengers-Film. Aber offenbar wird der hier schon wieder verbraten. Denn Dr. Doom kommt wohl erst in Doomsday. Der erste Avengers-Film, der jetzt released wurde, das war die große Überraschung. Der heißt nicht mehr Kang Dynasty, sondern heißt Doomsday. Die haben jetzt mittendrin gesagt so, ja, das mit Kang war wohl nicht so eine gute Idee.
Ich bin jetzt auch ganz gespannt. Ich muss mal zusammensuchen, was so die wichtigsten Dr. Doom-Comics sind, weil mich interessiert, weil ich hatte dann schon Sachen gesehen, ich zeig dir das mal kurz, wo Dr. Doom Thanos tötet, so Ausschnitte, wo er ihn dann einfach nur sofort pulverisiert und bloß noch das Skelett von Thanos in der Hand hält.
Ja, Dr. Doom hat bei ganz vielen Sachen so seine Hände im Spiel gehabt. Also einige der großen, ich glaube sogar Secret Wars hat wohl auch mit Dr. Doom zu tun. Ich bin ja nicht so der Marvel-Leser. Ich habe früher, wenn ich Marvel-Comics gelesen habe, dann höchstens X-Men. Deswegen habe ich da von dem nicht so viel mitbekommen. Ich weiß nur die Dinge aus den Filmen, ehrlich gesagt. Bin gespannt, was sie jetzt noch zu erzählen haben. Freue mich aber auf einen Bösewicht, der, das ist ja bei Dr. Doom so, oder Victor von Doom, dass der eine spannende Persönlichkeit hat und wohl auch so eine zerrissene Natur wohl ist. Was ich nicht so schön fand, war der Reveal des Hauptdarstellers.
Robert Downey Jr. kommt zurück. Das habt ihr alles ja in den Social Media Sachen gesehen. Er selbst hat an sich feiern lassen. Die Leute riefen RDJ, RDJ. Und er meinte, was soll ich sagen? Ich liebe es, komplizierte Figuren zu spielen. Es wirken, die Russo-Brüder kommen auch zurück, muss man sagen. Die hatten schon zwei Captain America-Teile, genauso wie Avengers Infinity War.
Hast du gelesen, was Marvel denen bezahlen soll?
Nee.
Heute ist das Gerücht rumgegangen von einem der Industrie-Insider, Jeff Snyder, der meinte, dass die Russo-Brüder für beide Filme 80 Millionen Dollar bekommen und dass Robert Downey Jr. ohne Boni, also ohne die Gewinnbeteiligungen, 100 Millionen Dollar bekommen soll. Ja. Der soll ja schon für seine bisherigen Auftritte an die 500 Millionen bekommen haben.
Der hat mal, muss man sagen, der hat mit 500.000 bei Iron Man 1 angefangen.
Ja.
Und dann hat er irgendwann Grossing Points bekommen, also Anteile an den Filmen, und hat ja jedes Jahr die Forbes-Liste dominiert, so mit oft 85 Millionen Einnahmen über 5, 6, 7, 8 Jahre. Dumm und dämlich hat er sich
also verdient. Für diejenigen, die es wirklich, die unter einem Stein leben und nichts geöffnet haben in den letzten Tagen, deswegen es gar nicht mitbekommen haben, Marvel holt nicht nur die Russo-Brüder zurück, sondern Robert Downey Jr. Und zwar nicht als Iron Man, wie wir ja ehrlich gesagt, jeder hat das vermutet in den letzten Monaten. Und hat gemeint so, naja, Marvel ist gerade an so einem Scheidepunkt. Wann werden sie wohl die alten, ausgeboteten Avengers zurückholen und damit auch so jemanden wie Iron Man? Stellt sich heraus, hat gar nicht lange gedauert, nur ist es eine andere Rolle. Nämlich wohl Victor Van Doom. Das ist nämlich so gerade so diese Frage, die sich die Leute stellen. Er soll Dr. Doom spielen, aber Dr. Doom, wird das jetzt eine Variante im Multiverse von Tony Stark sein? Oder?
Es gibt diese eine Comic-Linie anscheinend, in der so Infamous Iron Man oder so, in den Tony Stark zu Dr. Doom wird. Und ich glaube, es hat auch mit einer Hirntransplantation zu tun.
Ja?
Es gibt eine nicht zur Lore gehörende Storyline, in der ein Tony Stark zu Dr. Doom wird. Das habe ich zumindest gehört. Und ich muss in diesem Wirrwarr mich auch erst zurechtfinden. Ich würde vermuten, sie gehen darauf, weil sie dann dieses tragische Element hätten, dass ehemalige Wegbegleiter in das Gesicht ihres besten Freundes schauen müssen im Kampf.
Der Russo,
und damit schaffen sie so ein bisschen eine Tiefe.
Der eine der beiden Russo-Brüder, ich weiß nicht welcher es ist, der meinte bei der Vorstellung, ey, ihr freut euch ja alle, wir werden Victor Van Doom zurückbringen. Also das heißt, offenbar ist es Victor Van Doom und nicht eine Tony Stark-Variante. Die Leute sind da sehr zerrissen im Internet und so geht es mir tatsächlich auch. Ich finde, es ist maximal desperate, aber irgendwie schon auch nicht uninteressant. Ich würde mich mehr drauf freuen, wenn ich nicht wüsste, dass die Drehbuchautoren bei Marvel halt alles Stümper sind oder zumindest in den letzten Jahren echt ganz viel Blödsinn dazu gekommen ist und ich so ein bisschen die Befürchtung hätte, dass sie es nicht vernünftig erklärt bekommen, dass sie keine wirklich spannende Geschichte erzählen können, sondern dass es einfach wieder so ein Ding wird, wie es ja jetzt in letzter Zeit auch wieder zuletzt bei Deadpool und Wolverine war. Eine Tür geht auf, er kommt rein, so, ich bin Dr. Doom. Und alle so, wow, er ist Dr. Doom. Und dann geht's halt einfach weiter.
Ich weiß nicht, ob Robert Downey Jr. das mit sich, ob er nicht da genug mit drin mischt.
Keine Ahnung.
In der Suppe. Ich meine, aus seiner Sicht muss man mal sagen, jahrelang Kasse gemacht. Seine ganze Karriere beruht auf Marvel, die er wieder bekommen hat. Kurz mal ein Abstecher, Dr. Doolittle hat nicht funktioniert. Eine Serie kommt jetzt wohl noch mit ihm. Ein Oscar gewonnen für Oppenheimer und wieder zurück in die Paycheck-Area. Ist schon auch nicht der dümmste Weg, den er da so geht, wenn es ihm nur darum geht.
Was, die hast du von The Sympathizer gehört?
Das ist es, glaube ich, ja.
Das ist diese Serie von, ich glaube, Park Chan-wook ist es, da wo er ganz viele Charaktere spielt. Mhm. Und da sprechen auch gerade so die Leute, die es schon gesehen haben, davon, dass er wahrscheinlich einen Emmy dafür bekommen wird. Also das scheinen so gerade die zwei Wege zu sein, dass er auf der einen Seite krasse Rollen bekommt, jetzt durch Oppenheimer auch, und da seine Acting-Chops bedient, und auf der anderen Seite sagt er, okay, für meine Kinder muss ich auch mal ein bisschen Geld nach Hause holen.
Ist ja voll, ist ja, der
hat ich, ja ich finde, ich gehe halt
mit all... keine Kinder, oder?
Weiß ich nicht.
Der hat bloß Katzen und wohnt in der Mühle.
Echt, hat der keine Kinder?
Ich glaube nicht. Der wohnt mit seiner Frau, die ihn ja mehr oder weniger aus dem Knast und so alles gerettet hat. Und die auch seine Produzentin ist und der immer dankt, der Mrs., sagt er immer, liebt Katzen und wohnt mit der Katzen und ihr in der Mühle.
Ja, aber die Katzen müssen ja auch irgendwas bekommen, wenn er nicht mehr da ist. Okay. Ich gehe mit all den Leuten mit, die sagen, Mensch, da gäbe es so viele Leute, einen Bryan Cranston zum Beispiel, ne, die man auch in so eine Rolle stecken könnte. Es ist ein bisschen schade. Am Ende will ich mich nicht zu sehr darüber aufregen, weil ich denke so...
Doch, die haben zwei gemeinsame Kinder. Entschuldigung.
Okay, dann warten wir mal ab. Ich finde es irgendwie so, ich finde es seltsam, weil Kang Dynasty, ne, Marvel hat die ganze Zeit Kang als großen Bösewicht vorbereitet. Zwar mehr schlecht als recht, aber immerhin, ne, es sind jetzt mehrere Dinge auf ihn zugelaufen. Und jetzt sagen sie dann plötzlich, ach nee, es war ein Spaß. Ist jetzt
wir bekommen auf jeden Fall jede Menge zu tun in unserer Branche mit solchen Informationen in den nächsten Jahren.
Ja.
Das halte ich mal als positiv hoch. Die Superheldenlinie wird weiter bedient. Dann gucken wir mal, was passiert.
Es ist halt schade, und das ist, glaube ich, den Strich, den ich darunter ziehen kann, für mich auch. Was schade geworden ist, dass Marvel in den Headlines und den News und in den Gesprächen landet, weil sie ein Stuntcasting abziehen und nicht, weil sie etwas kreiert haben, was so nachhaltig mit den Leuten resoniert, mit den Fans und auch denen, die keine Fans sind. Das wäre ja mal eine schöne Sache, dass nicht nur Leute, die wissen, wer Dr. Doom ist, ausflippen, aber das gelingt ihnen gefühlt nicht mehr. So, deswegen mal gucken. Sie haben doch Captain America 3 wohl gezeigt. Vier stimmt.
Den ganzen Film, die
ausschaut. Nee, nur, es gibt wohl, sie haben einen Clip gezeigt, wie Harrison Ford sich in den Red Hulk verwandelt.
Ich glaube, es endet nur mit dem Sound vom Red Hulk und man sieht nicht die Verwandlung.
Doch, man sieht ihn wohl.
Ah, okay.
Ich habe gestern eine Beschreibung gesehen.
Er meint, er wollte auch ein bisschen Action abhaben, sagt Harrison Ford in seiner Art.
Ich finde, Harrison Ford wirklich ist ein so weirder Typ, der sich Jahrzehnte beschwert, dass er auf seine dauerhaften Franchises immer wieder angesprochen wird und sagt dann so, am Ende seines Lebens gebe ich mir mal noch ein nächstes Franchise. Naja gut, machst du. Aber ich freue mich ein bisschen darauf, weil sie immer wieder betonen, der soll wie Winter Soldier sein. Und das ist für mich der beste Marvel-Film, muss ich sagen. Vielleicht mit.
Ich finde, die Trailer sehen nicht gut aus. Kann es mir nicht vorstellen.
Nein, sieht nicht gut aus.
Muss man mal ganz kurz mal die Zahlen sagen, dass wir das auch mal komplett als News haben. Deadpool und Wolverine ist gigantisch gestartet. 211 Millionen am Ende in den USA am Startwochenende.
Fast 500 insgesamt.
Fast. Und ist damit auf dem Niveau von Avatar 2 gestartet. Als R-Rated-Movie. 6. bester Kinostart aller Zeiten in den USA. Bester R-Rated-Start aller Zeiten. Bester Jahresstart. Und muss man sagen, bei Disney läuft's. Also alles steht Kopf 2 und Deadpool und Wolverine. Bei alles steht Kopf 2 hat man nicht ahnen müssen, dass das so ein Riesenerfolg wird. Der jetzt der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten ist. Wenn man sagt, der König der Löwen ist kein Animationsfilm, die 2019er Variante. Bei denen läuft's aktuell. Was hatten wir denn noch? Das war das große Ding rund um Marvel. Das hat im Grunde alles dominiert. Wir wissen, dass Amazon Prime Video hat Rings of Power, 2. Staffel, einen Trailer gezeigt. Und ich finde, der sieht gut aus, der neue Trailer. Hast du den angeschaut?
Ja.
Ich finde, der sieht nicht mehr so CGI, der sieht nicht mehr blöde aus. Ich dachte auf einmal, hier hat jemand aus seinen Fehlern gelernt. Es gibt in Berlin eine Vorführung von 2 Folgen. Gehst du dahin? Hast du das mitbekommen? Der Cast kommt nächste Woche.
Ja.
Nächste Woche Donnerstag?
Ich bin da. Bei der ersten Staffel habe ich ja noch gesagt, so, man hat das Gefühl, nicht zu wissen, wo es hingeht und was sie eigentlich machen wollen.
Das super drüber und langweilig war.
Es wirkte alles wie der Aufbau für etwas, das man dann vielleicht wirklich bekommt. Und es scheint sich hier zu bestätigen, dass diese 2. Staffel jetzt endlich damit loslegt, was wir alle wollen. Nämlich, da ist Sauron, da ist Celebrimbor, der die Ringe geschmiedet hat. Es gibt Schlachten, es gibt Dramatik.
Tom Bombadil, den viele lieben.
Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was ich davon halte. Aber gucken wir mal, weil der auch in seiner Maske so ein bisschen scheiße aussieht. Gucken wir. Ich kann mit der Figur, habe ich keine Verbindung, weil ich die Bücher ja nicht gelesen habe. Ich weiß nur, was der für einen Stellenwert hat bei vielen Fans. Aber in Herr der Ringe wirkte der so ein bisschen raus. Dieses Kapitel wirkt so wie, braucht man das eigentlich? Das ist ja deswegen, hat es Peter Jackson ja rausgeschnitten. Und auch Tolkien hat mal hinterher erzählt, dass Tom Bombadil mehr so eine Metapher oder Allegorie war und eigentlich mit der Geschichte nichts zu tun hat. Warum der jetzt in dieser Serie mit drin ist dann, obwohl er so ein Charakter ist, auf den Tolkien, glaube ich, einfach nur Bock hatte und den mal reingeschrieben hat, weiß ich dann halt auch.
Also meine Frau beschwert sich schon immer seit Jahr und Tag, warum war ein Ib Tom Bombadil drin? Und wann immer sie das sagt, in Anwesenheit von anderen Herr der Ringe-Fans, die so, ja, warum Tom Bombadil nicht? Also ich erlebe immer nur Leute, die echt den ganz toll und wichtig finden. Ehrlicherweise.
Also wichtig, glaube ich, ist bei dem dieses Ding so, dass er ja vom Ring nicht beeinflusst wird und damit zeigt, dass nicht alle Kreaturen unter dem Einfluss des Ringes stehen. Das ist eine interessante Erkenntnis, aber für die brauche ich jetzt die Figur nicht in der Serie. Aber gucken wir mal, warten mal ab. Aber
Trailer sieht gut aus, finde ich. Ja. 29. August geht's los. Nächste Woche sehe ich mir schon die ersten beiden an. Dann hat Amazon Prime Video in der Welt von The Boys eine neue Prequel-Serie angekündigt. Aha. Hast du mitbekommen?
Ja, mit Soulja Boy.
Ward Rising.
Soll eine
50er Jahre. Finde ich ja im Setting nicht schlecht. Mit Soulja Boy und mit Stormfront.
Ich fand ja, Soulja Boy war für mich das Highlight der dritten Staffel.
Und Stormfront der zweiten. Ich fand die beide ziemlich krasse Figuren.
Also ich bin gespannt, aber ich glaube, bei Soulja Boy fand ich halt so toll, weil der Charakter von Jensen Ackles gut gespielt wurde. Mhm. Aber in Verbindung mit den Boys, wo selbst ein Homelander gegen den keine Chance hatte, das fand ich spannend, wie der alleine wirkt. Mal gucken.
Und Stormfront hieß wohl früher oder heißt in der Serie Clara Ward. Also 50er-Jahre-Settings, The Boys, es soll Richtung Krimi Whodunit gehen. Also du behältst dieses dreckige, brutale, aber schon eine Verschiebung Richtung Krimi. Mhm. Klingt nicht uninteressant. Schauen wir mal.
Es ist was angekündigt worden, es hat nirgendwo Welle geschlagen. Ich bin fast ein bisschen erstaunt gewesen, nirgendwo was dazu gesehen zu haben. Aber hast du mitbekommen, dass King Spawn angekündigt wurde?
Sie gerade Spawn Movie on the Hunt. Was haben sie geschrieben? For Director.
Ja.
Die suchen gerade ihren Regisseur schon. Also scheint ziemlich ist bei Blumhouse vorangeschritten zu sein. Du bist da aber deutlich tiefer im Thema als ich, David.
Ich habe die Comics gelesen. Ich liebe Spawn. War damals so mein kleiner Kink. Ich habe sogar noch Ausgabe 1 zu Hause
zu liegen. Kink nicht immer sexuell?
Ja, kann man so sagen.
Okay,
vielleicht habe ich die Comics an mir gerieben. vielleicht aber auch nicht. Ich will es nicht zu so sehr vertiefen.
Das ist gut, das ist dein Leben.
Sehr gemocht. Dann kam 1900, ich glaube, das war 98, kam der erste Spawn-Film mit Michael J. White. War vor allen Dingen, die CGI war eine absolute Katastrophe und war sehr weit von dem entfernt, was Spawn in den Comics zu diesem Zeitpunkt war. Die ersten Ausgaben, muss man sagen, waren auch noch trashig. Aber das hat sich dann entwickelt. So bis zur 100. Ausgabe wurde es immer stärker. Und an dem Punkt kam der Film und da ist so, nee, das ist Spawn nicht mehr. Dann hat Todd McFarlane, der Schöpfer und Comiczeichner, der hat dann über Jahrzehnte gesagt, er macht einen neuen. Er macht einen alleine zur Not. Es hieß dann immer, Jamie Foxx würde die Hauptrolle spielen. Dann hieß es, Hawkeye, Jeremy
Renner.
Der sollte dann mit dabei sein und als er dann auch merkte, er kriegt das Budget nicht, hieß es dann immer wieder, er würde den dann als ganz kleinen, intimen Horrorfilm machen. Da dachte ich auch so, okay, das ist ja dann wirklich ganz nah an den Anfang zurück von Spawn, wo der ganz häufig in so einer Gosse herumgesessen hat und auf seinem Thron saß und kann auch was werden, aber ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren mal, irgendwo hat mir ein Fan geschrieben, ey, was glaubst du denn, wie wird der Spawn-Film und wann kommt er raus? Und dann habe ich ihm geantwortet, der wird niemals kommen. Niemals. Weil Todd McFarlane irgendwann schon, der ist das Ding nicht losgeworden. Keiner wollte es machen. Und die Marke Spawn ist seit den 90ern, wo das einer der wichtigsten und bestverkauften Comics aller Zeiten gewesen ist, ist seitdem in ja, die Bedeutungslosigkeit verschwunden. So, das heißt, Warner Brothers und Co. werden sich nicht drum reißen, so eine tote Marke wieder aufleben zu lassen. Vor allen Dingen damit, es war auch so ein Ding, Todd McFarlane hat dann irgendwann gesagt, er will den selber inszenieren. Und Todd McFarlane ist ein Comiczeichner, der hat noch nie einen Film gemacht. Niemand lässt den an auf so einen Regiestuhl. Und deswegen meinte ich immer, der kommt nicht. Und dann hat Blumhouse die Rechte gekauft. Und ich dachte auch da, das haben sie nämlich schon 2018, glaube ich, gemacht. Jetzt ist schon so viel Zeit vergangen. Vielleicht haben sie sich einfach nur eine Option geholt. Und jetzt sehe ich dieser Tage, die haben das Drehbuch fertig geschrieben für ausgerechnet Kingspawn. Und Kingspawn ist nicht Spawn, sondern es ist eine der, es gab Ganzlinger Spawn, also ganz viele Spin-off-Serien, wo dann irgendwann im Mittelalter so ein Hellspawn rumgelaufen ist. Und Kingspawn spielt, glaube ich, im Mittelalter. Ich habe die Folge, die Comics nur noch rudimentär. Kingspawn habe ich aber gar nicht gelesen. Und das finde ich eine ganz seltsame Entscheidung, Robert. Dass die Spawn machen, dass es überhaupt kommt, aber dass sie nicht Spawn machen, sondern eines der Spin-off-Comics, was noch weniger Leute kennen. Was ist denn das für eine Idee? So, also es kann wieder nur bei Blumhouse funktionieren. Und bei dieser Trash-Butze, Da graut's mir. Ganz, ganz krass. Graut's mir vor dem, was da kommt.
Five Nights at Freddy's 2. Was haben wir denn noch gehabt? Es ist, wie gesagt, viel Großes war nicht. Keanu Reeves hat ein bisschen über den Fortgang von Berserker, seiner Comicreihe, geredet, die ja bei Netflix dann verfilmt werden soll. Ich weiß gar nicht. The Book of, warte mal, Novel.
Hast du den Comic?
Kommt raus am 23. Juli. Also gibt es seit letzter Woche. Berserker, das neues Comic, The Book of Elsewhere.
Na, den ersten Band habe ich zu Hause. Das ist schon, glaube ich, seit 2 Jahren draußen. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt einfach nur ein vierter.
Okay, das kann sein. Was hatte ich denn hier noch? Bei Alien Romulus, bei der Präsentation, haben sie 6500 Facehugger verteilt. Alle saßen dann mit den Dingern im Gesicht.
Ja, und die hatten so einen Werbestand. Überall auf der Comic-Con lagen wohl Leute mit einem Facehugger bedeckt auf dem Boden rum. Oder saßen im Publikum und haben so mit dem Facehugger.
Es hat auch einer, die haben quasi so einen Chestburst auf der Bühne gemacht.
Ich kann dir nicht...
so ein bisschen zu erzählen.
Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich auf den Film freue. Ich bin 1000% davon überzeugt, dass der spitze wird. Ich werde übelst enttäuscht sein, wenn das nicht ist. Aber ich weiß, dass der gut wird. Die Trailer sehen brillant aus. Alles, was ich darüber höre, klingt fantastisch. Ich bin mega hyped.
Es ist ja nicht mehr weit.
Muss ich dazu sagen, meine Frau meinte, wir können auch übernächste Woche in den Urlaub. Und es wäre deutlich besser für mich gewesen. Aber ich habe ihr gesagt, nein, wenn ich komme, dann muss ich diese Woche kommen. Weil in der Alien Romulus Woche mache ich gar nichts. Da will ich zu Hause sein. Ich will zur Presseverführung. Es gibt am 12. in München eine Vorstellung.
Überlegst du, nach München zu fahren, um den da zu gucken?
Wenn der in Berlin hinterher gezeigt wird, fahre ich nach München.
Das ist krankhafte Dedication.
Das ist meine Lieblingsfilmreihe.
Alles gut, alles gut. Ich hoffe, dass es nicht wieder so wird, dass du enttäuscht bist, weil das ist dann echt schade mit anzusehen. Paramount hat nicht viel gehabt. Sie haben Transformers One ein bisschen was gezeigt. Und Star Trek-Kram.
Der richtig gute Kritiken bekommen hat.
Star Trek-Kram.
Die haben, glaube ich, Transformers One voll gezeigt und der hat richtig gute Kritiken bekommen.
Ich gebe nichts mehr auf diese Sachen, die da vor Ort erzählt werden. Guck mal, wenn er wirklich rauskommt. Okay. Ich fand den neuen Trailer jetzt ehrlicherweise nie so dolle.
Nee, sieht nicht.
Und ansonsten sehr viel Comic-Kram.
Hast du mit Star Trek erzählt?
Star Trek, es gab irgendwie mit Michelle Yeoh zu einem eigenen neuen Film. Mann, ich bin doch kein Trekkie. Es fiel mir schon so schwer, die Artikel zu lesen, weil ich so dachte, who und was und Also zu Star Trek hier, Star Trek, Section 31, Movie Trailer starring Michelle Yeoh, released at Comic-Con. So, da gibt's irgendwie ein Discovery-Spin-Off, das wohl anscheinend ins Kino kommt, mit Michelle Yeoh unter anderem. Ist ein Trailer rausgekommen und dann gab's noch was, eine Serienfortsetzung, die in der Mache ist. Frag mich nicht zu Star Trek, wirklich, das komme ich nicht mit so fertig.
Komme ich heute nicht hin.
Pinguin, stand da eigentlich schon das Datum fest? Weil jetzt weiß man, dass es dieses Jahr noch rauskommt, die Serie.
Nee.
Kommt noch dieses Jahr raus. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen auf der Comic-Con, zumindest im Zuge dessen mit
Trailer.
Ja, San Diego Comic-Con during a Prime. Genau, das habe ich mir sogar notiert. Das ist gar nicht lange warten hin, nämlich in den USA zumindest, auf HBO und Max und bei uns dann wahrscheinlich, nehme ich mal an, auf Sky, 19. September. Das ist nämlich bloß noch 6-7 Wochen hin. Dann geht der Pinguin los. Und ansonsten, also viele Comic-News gab es, also in der Comic-Welt, aber Filme und Serien, also so mau habe ich es gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, zuletzt. Bisschen Doctor Who noch, stecke ich auch nicht drin. Das war's, reicht doch aber auch.
Reicht.
So, Leute, reicht. Dann freuen wir uns auf nächste Woche, weil es kommt nichts im Kino. Dementsprechend kreativ werden wir werden.
Ja.
Und dann hören wir uns wieder. Danke, bis dahin. David, viel Spaß in Lissabon. Genau. Genieß es.
Ich versuche da Trap zu gucken.
Es wird der Urlaub deines Lebens.
Auf Spanisch gucke ich mir Trap an. Oder Trapos. Portugiesisch.
Trapos. Falos. Falutsche. Macht's bis dahin ganz gut. Genießt den Sommer. Tschüss.